Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Der Titel »Rätselhafte Antwort auf nicht gestellte Fragen« ruft vielleicht ein paar Assoziationen hervor. Ich wollte gern mit einer, sozusagen mit dem Zitat von André Green beginnen, dass man ja auch umdrehen könnte. Also auch das Kind schaut ja eigentlich in das Gesicht der Erwachsenen und findet dort Dinge vor, die es nicht verstehen kann. Also sieht vielleicht ein Minenspiel, weiß aber zu dem Zeitpunkt, wo es sieht, noch nicht, was eigentlich damit alles gemeint ist. Und in manchen Fällen erfährt es später Dinge, die es nachhaltig dann durchaus auch traumatisieren können. Also das ist so ein Gedanke, den ich ausführen werde. Zweites Zitat möchte ich noch voranstellen. Der Mario Vargas Llosa hat einmal die erotische Liebe als eine Collusion of Ghosts oder a Complicity of Fantasy, also eine Komplizenschaft von Fantasien oder eine Kollusion von Geistern bezeichnet. Auch das wird im Vortrag vorkommen. Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Entwicklungsambulanz, wo ich Kinder von substanzabhängigen Müttern von der Geburt an regelmäßig begleite, habe ich auch immer wieder mit Kindern zu tun, die schon in den ersten Lebenswochen in Dauerpflege gekommen sind oder auch adoptiert wurden. Ich erlebe sie da im Zusammenspiel mit ihren Pflege- und Adoptiveltern, vor allem in den ersten Lebensjahren in ihren Entwicklungsschritten. Und dies ermöglicht einen Einblick in das Zusammenleben von Adoptiveltern und Adoptivkindern, auch jenseits von klinischen Zuweisungen, wo ein Problem im Vordergrund steht. Eine weitere Quelle für die heutigen Überlegungen sind Psychotherapien in der Praxis mit Adoptierten oder Pflegekindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der Begriff Adoption umfasst heute eine weite Palette unterschiedlicher Beziehungskonstellationen zwischen Kindern und erwachsenen Bezugspersonen, die die Elternrolle übernommen haben. Neben der traditionellen anonymen Adoption im frühen Säuglingsalter finden sich immer mehr Eltern auch, die ein Pflegekind aufnehmen mit dem Wunsch nach späterer Adoption. Die Trennung zwischen Adoptiv- und Pflegeelternschaft wird also auch zunehmend verwischt. Nicht selten nehmen Adoptiveltern auch zu einem ersten Adoptivkind ein Pflegekind aus praktischen Gründen dazu, zum Beispiel um eine Familie mit zwei Kindern zu haben. Der heute öfter praktizierte Weg der halboffenen Adoption, bei dem die Adoptivkinder mit mehr Informationen über ihre leiblichen Eltern versorgt werden, stellt höhere Anforderungen an die Adoptiveltern, bietet aber die Chance einer realistischeren Auseinandersetzung mit einer oft schmerzlichen Realität. Künftige Adoptiv- und Pflegeeltern werden in Wien in Vorbereitungskursen motiviert, die Suche der Adoptierten nach ihren Wurzeln ernst zu nehmen. Bei Pflegekindern wird der regelmäßige Kontakt zu den leiblichen Eltern gefördert, was aber durchaus auch zu Komplikationen führen kann. Auf diese letzteren Aspekte, aber auch auf traumatische Erfahrungen von Adoptivkindern, die in höheren Lebensalter adoptiert wurden, einzugehen, würde allerdings den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Stattdessen möchte ich mich auf Kinder beziehen, die bald nach der Geburt adoptiert wurden. Wie hängen also die äußere und innere Welt von Adoptivkindern zusammen? Und was könnte einen gelungenen Adoptionsverlauf fördern? Ich werde diese Frage aus mehreren Perspektiven zu beleuchten versuchen, bei denen vor allem der Entwicklungsprozess im Vordergrund steht. Der Titel der heutigen Sigmund-Freud-Vorlesungen lautet Mutter, Vater und andere Genealogien. Adoptierte haben die Aufgabe zu meistern, aus ihrer zweifachen Herkunft mit ihren sozialen Eltern und den Eltern der Geburt oder der Mutter der Geburt eine kohärente Erzählung zu entwickeln. Dies gestaltet sich natürlich oft schwierig. Lücken in der Biografie werden ausgefüllt mit eigenen Annahmen, die von frühen Erfahrungen sowohl mit den biologischen Eltern als auch mit den Adoptiveltern geprägt sind. Auch auf die Adoptiveltern warten Herausforderungen. Es muss also von allen Beteiligten psychische Arbeit geleistet werden, ambivalente Gefühle zu integrieren, den stattgehabten Verlust zu betrauern und Ängste zu bewältigen, die mit der Adoption verbunden sind. Dies ist in einer gewissen Weise ein lebenslanger Prozess. Geister und Geheimnisse begleiten von der frühen Kindheit an bis ins Jugendalter die Entwicklung von Adoptierten in ihren Familien. Ich beziehe mich jetzt wieder auf den Mythos von Ödipus, an dessen Beginn ja auch eine Geschichte einer Adoption steht. Ödipus wurde von seinen leiblichen Eltern verlassen, ausgesetzt und verstümmelt, wie wir auch gehört haben, und von einem kinderlosen Hirtenpaar aufgezogen, das ihm aus Furcht vor der Erfüllung der Prophezeiung die Wahrheit über seine Herkunft vorenthielt. Das Rätsel der Sphinx, das sich auf die menschliche Existenz und die Entwicklung bezieht, kann er lösen. Aber dem Schicksal, von seiner Mutter erotisch angezogen zu werden und seinen Vater unwissentlich zu erschlagen, kann er nicht entrinnen. Ich finde es doch interessant, dass im Ödipus-Mythos, so wie auch in vielen Adoptionsgeschichten, das Thema Heimlichkeit eine so große Rolle spielt, sowie der Versuch, einen Tötungswunsch wieder gut zu machen, auch wenn der, wie Friedel früher gesagt hat, an sich ja nur eher selten vorkommt, aber gerade bei Adoptionsgeschichten sind durchaus dramatische Ereignisse im Vorfeld ja bekannt. Als Familienroman der Narotiker bezeichnet Sigmund Freud die Neigung vieler Kinder, am Eintritt ins Latenzalter und danach sich vorzustellen, sie stammten in Wirklichkeit von höheren und besseren Eltern ab. Diese Fantasie ermöglicht es, die alterstypische Enttäuschung über die eigenen Eltern zu verarbeiten. Das Sehnsuchtsbild der idealisierten Eltern der frühen Kindheit wird auf die fantasierten Eltern projiziert und damit gleichzeitig bewahrt. Der Familienroman, der oft als lustvoller, geheimer Tagtraum bis in die Präadoleszenz fortgesetzt wird, dient der Libido und der Aufrechterhaltung des narzisstischen Gleichgewichts. Bei adoptierten Kindern kann die Entwicklung dieser Fantasie empfindlich gestört werden. Die Adoptiveltern sind die wirklichen Eltern, daneben aber gibt es Eltern der Geburt in der ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erzählung der Adoptivfamilie. Ein Irrlicht an der Schatten, potenziell defekt, vielleicht übel beleumundet oder in der einen oder anderen Weise nicht in der Lage oder nicht willens gewesen, das Kind zu behalten. Die Frage, warum bin ich verlassen worden, beantworten sich die Kinder dann oft mit der Annahme, es sei aufgrund von eigenen Verfehlungen oder ihres eigenen Unwerts gewesen. Was aber trägt zu diesen Überzeugungen bei? Hier lohnt sich ein genauerer Blick auf die Erfahrungen der Adoptivkinder von Beginn an. Wobei ich der Überzeugung bin, dass ein genauerer Blick auf frühe Erfahrungen nicht unbedingt abträglich ist der Wissensgewinnung. Ich beziehe mich zunächst auf die frühe Zeit bis zum Latenzalter. Wenn Eltern sich für eine Adoption entscheiden, ist ihm ein längerer Prozess vorangegangen. Sie mussten meist die Enttäuschung über die Nichterfüllung des Kinderwunsches überwinden. Es gab eine Vorbereitungszeit, die Begegnung und schließlich die Entscheidung für ein konkretes Adoptivkind. Im besten Fall überwiegen dabei die reifen generativen Wünsche der Adoptiveltern. Sie machen sich ihr Adoptivkind mit Hilfe von Identifizierungsprozessen zu eigen, bei dem, wie beim leiblichen Kind, auch das jeweils eigene, imaginäre Kind integriert werden muss. Dieser Prozess erfordert große psychische Reife. Angst muss überwunden werden, das Kind behalten zu dürfen, unter anderem auch, da ja bis zum Abschluss des Adoptionsprozesses eine Wartezeit besteht. Fantasien, das Kind geraubt zu haben, können ängstigen. Nun tritt jedoch das reale Adoptivkind auf den Plan. Dieses fordert die Adoptiveltern und ihr imaginäres Kind durch sein So-Sein auch immer wieder heraus. Wenn ein Adoptivkind etwas tut, das für seine Adoptiv- oder Pflegeeltern befremdend ist, wenn sie zum Beispiel durch eine Triebäußerung verstört werden, findet es unter Umständen von einem Moment auf den anderen, das Kind nämlich, nicht mehr den Glanz im Auge der Mutter, sondern Unverständnis und Verstörung. Reverie hat Wilfried Bion die träumerische Einfühlung der Mutter genannt, mit der es ihr gelingt, Äußerungen des Babys gleichsam zu verdauen und aufzunehmen und sie ihm in transformierter Form wieder zur Verfügung zu stellen. In bestimmten Situationen kann auch bei Adoptiveltern diese Fähigkeit einbrechen und sich der Schatten einer schmerzhaften Ernüchterung oder Distanzierung auf die Beziehung legen. Das Kind, dadurch verwirrt, wiederholt vielleicht das Verhalten, auch um die Reaktionen der Adoptiveltern zu verstehen. In vielen Mikrosequenzen kann so ein Teufelskreis entstehen. Der Aspekt des fremden, triebhaften Kindes wird so via projektive Identifizierung schon in frühen Jahren vermittelt und kann den Grundstein für einen Selbstanteil legen, der abgespalten bleiben muss. Eine narzisstische Verunsicherung der Kinder wird grundgelegt, noch ohne Bezug. Dieser kann aber später nachträglich mit dem Wissen um die eigene Adoption verbunden und interpretiert werden. Bereits im frühen Alter können sich also Gespenster im Kinderzimmer niederlassen, von denen später noch die Rede sein wird. Ich bringe nun eine kleine Fallvignette. Ein etwa einjähriges Mädchen beunruhigt ihre Adoptiveltern dadurch, dass sie sich durch Zusammenpressen ihrer Oberschenkel mit Hilfe des Gurts am Kindersitz, zwischen ihren Beinen masturbiert. Sie beginnt dabei zu schwitzen, wird heftig erregt und ist schwer erreichbar. Die sonst sehr reflektierten und emotional verfügbaren Adoptiveltern sind ausgesprochen alarmiert und besorgt. Zwanghaft anmutende Maßnahmen, wie zum Beispiel das Entfernen aller Gurte von der Schaukel oder vom Kindersitz, werden ergriffen. Bei näherer Besprechung der Problematik stellt sich heraus, dass die Adoptiveltern von folgender Vorstellung gequält werden. Das Mädchen könnte noch im Kindergartenalter weiter für die anderen sichtbar onanieren und dafür abgelehnt werden. Und dann würde herauskommen, dass sie ein Adoptivkind ist und drogenabhängige Eltern gehabt habe. Im Kleinkindalter, mit Beginn der symbolischen Funktion, ist gerade die Mitteilung der Adoption ein für Adoptiveltern schwieriges und angstbesetztes Thema. Stellt sie doch auch für die Kinder eine Herausforderung dar, wenn sie in der noch konkretistischen Vorstellungswelt verankert wird. Ein Junge aus meiner Ambulanz von etwa 4 Jahren hatte bei der Mitteilung, er sei im Bauch einer anderen Mutter geboren worden, empört ausgerufen: "Ich will aber, dass ich in deinem Bauch gewesen bin." Die Adoptivmutter musste dann immer wieder Geburt spielen, indem der Bub unter ihrem Pullover kroch und wieder darunter hervorkam. Sie fühlte sich hilflos und es fiel ihr schwer, den darin enthaltenen Wunsch und Bewältigungsversuch zu würdigen. Ein weiterer adoptierter Bub mit 4,5 Jahren, dessen kleine Schwester als Pflegekind mit 7 Wochen in die Familie gekommen und mittlerweile 1 Jahr alt war, beharrte einerseits darauf, dass die Kinder vom Storch gebracht werden. Er wollte nichts über die von den Adoptiveltern immer wieder ins Spiel gebrachten Bauchmamas wissen. Andererseits aber fragte er die Adoptiveltern mit seiner Wissbegier im buchstäblichen Sinne Löcher in den Bauch. Die Vermeidung der mit der Adoptionsmitteilung verbundenen Unlust mit Hilfe von Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Verdrängung oder Ungeschehenmachen wird auch hier schon im Kleinkindalter sichtbar. Im Latenzalter werden die Fantasien des Familienromans durch das Fait accompli der Adoption geprägt. Ersehnt wird nun nicht die fantasierte höhere Herkunft, wie im üblichen Familienroman, sondern manchmal in neidvoller Weise die Normalität der anderen Kinder. Das Kind beginnt zu begreifen, dass adoptiert worden sein auch abgegeben worden sein bedeutet. Eine Frage, die alle Adoptivkinder beschäftigt, ist: Warum hat mich meine Mutter weggegeben? Damit verbunden ist die Ahnung, dass die Liebe der Adoptiveltern nicht selbstverständlich war, sondern an Bedingungen geknüpft. Dementsprechend verbindet das Latenzkind sein Weggegebenwordensein mit einem Gefühl der Fehlerhaftigkeit, Schlimmsein oder anderen Unzulänglichkeiten. Manche Kinder haben auch die Vorstellung, sie hätten das falsche Geschlecht gehabt und wären deshalb weggegeben worden. Hier können aber auch verbale und nonverbale Erfahrungen mit den Adoptiveltern dazu beitragen, dass die Angst sich steigert, noch einmal verlassen zu werden. In dem Familienroman dieser Kinder kann immer wieder der Schrecken eindringen: Ich bin böse wie meine Mutter oder meine Mutter hat mich weggegeben, weil ich schlecht bin. Andererseits kann diese Abwertung auch abgewehrt werden und auf die Adoptiveltern projiziert werden, während die biologische Mutter idealisiert wird. Sie ist es dann, zu der die Adoptivkinder heimlich flüchten, in ein Fantasiereich, das Betty Jean Lifton das sogenannte Ghost Kingdom genannt hat. Als Ghosts in the Nursery bezeichnete Selma Freiberg und ihre Mitarbeiterinnen die traumatischen Erfahrungen von Eltern, die sich direkt auf ihre Fähigkeit auswirken, für ihr Baby zu sorgen. Mit den Ghosts in the Adopted Family beschrieb Betty Jean Lifton in Anspielung auf Freiberg in einer metaphorischen Sprache die Geister, die Adoptiveltern und Adoptivkind begleiten und verfolgen. Auch diese Gespenster haben etwas mit Trauma und Verlust zu tun. Sie sind aber nicht wirklich verstorben, wie anständige Geister. Sie sind Repräsentationen von real existierenden, verlorenen Personen oder von Selbstanteilen. Und sie werden aus der Perspektive verschiedener Mitglieder in der Familie geschildert. Damit werden sie so etwas wie dreidimensionale Hologramme zwischen Adoptiveltern und den Adoptivkindern. Die Ghostmother zum Beispiel, die Mutter der Geburt in der Psyche des Adoptivkindes, kann ängstigende, aber auch idealisierte Aspekte haben. Aber auch die Adoptiveltern werden von ihr heimgesucht, in ihren eigenen Fantasien, wenn die Adoptivkinder sich zurückziehen und unerreichbar sind oder zum Beispiel der Adoptivmutter entgegenschleudern: "Du bist nicht meine Mutter." Daneben gibt es das goldene Kind der Adoptiveltern, das nie zur Welt kam oder schon im Mutterleib verstorben ist zum Beispiel. An dieses Kind denken Sie unter Umständen, wenn das Adoptivkind sich anders verhält, als Sie es erwarten. In der Fantasie des Adoptivkindes hingegen ist er der geheime Rivale, der nie erreicht werden kann, sozusagen ein Phantomkind. Während das goldene Baby der Wunschtraum der Adoptiveltern bleibt, das imaginäre Kind, das sie vielleicht nie aufgegeben haben, gibt es auch das ursprüngliche Baby in der Psyche der oder des Adoptierten. Das Baby, das bei der Mutter der Geburt geblieben wäre. Der Rückzugsort, in dem sie oder er sich von den Ansprüchen der Adoptiveltern vielleicht schützt. Über all diese Gespenster wird oft nicht geredet. Sie bleiben im Hintergrund wirksam. Linda Gunzberg schildert in einer Fallarbeit An Invitation into the Ghost Kingdom, wie ein adoptiertes Kind seine Geister dazu verwendet, um innerlich mit der Mutter der Geburt in Verbindung zu bleiben und in diesen Zuständen auch regelmäßig den Kontakt zur Therapeutin abbricht. Im Laufe der Psychotherapie wächst das Vertrauen in die Therapeutin und sie wird in dieses geheime Reich eingeladen. Das ist ein wichtiger Schritt, der schließlich zu einer besseren Selbstintegration und zu einer Aufgabe dieser Fragmentierung führen kann. Wir kommen hier zur Frage der Geheimnisse in Adoptivfamilien. Die Geheimnisse der Adoptiv- und Pflegeeltern betreffen die Tatsache der Adoption und deren Motive. Darüber hinaus bleibt die Ursache der Freigabe und die Identität der biologischen Mutter und des Vaters oft im Unklaren, auch wenn die Adoption selbst mitgeteilt wird. Wann soll dem Kind seine Adoption mitgeteilt werden? In der psychoanalytischen Diskussion der letzten Jahrzehnte gab es sehr unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Herbert Wieder plädierte gegen der damals gängigen Praxis in den 70er Jahren für eine möglichst späte Mitteilung. In seinen Analysen mit adoptierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen war gerade die Mitteilung der Adoption als ein traumatischer Einschnitt für das Selbstgefühl ein bestimmendes Thema. Dieses traumatische Erleben scheint mir neben dem konkreten Wortverständnis der Kleinkinder, das zu Verwirrung führen kann, aber auch aus einer anderen mächtigen Quelle zu stammen. In der Schilderung der Berichte, wie den Kindern die Tatsache der Adoption mitgeteilt wurde, wir sind hier bei der performativen Seite, scheint durch, wie sehr die Adoptiveltern unter Druck standen und wie ambivalent sie dabei waren. Ich denke, dass diese Ambivalenz als nonverbale Botschaften von den Adoptiveltern implizit und unbewusst auf unterschiedlichste Weise vermittelt und von den Kindern in Verbindung mit der Adoptionsmitteilung wahrgenommen wurden. So spielen sie ebenfalls eine Rolle bei der Traumatisierung. Zusammen mit den anfangs erwähnten vorsprachlichen Erfahrungen von Entfremdung. In einem Fallbericht Wieders zum Beispiel steht, dass einem Patienten öfters aus Büchern über Adoption vorgelesen wurde. Und jetzt beginnt das Zitat, was er hasste und wo er jedes Mal vom Schoß der Adoptivmutter sprang und schrie. Zitat Ende. Nach Maria Berger gibt es einen besten Zeitpunkt der Mitteilung der Adoption eigentlich nicht, da diese in jedem Fall mit einem gewissen Ausmaß an Schmerz verbunden ist. Sowohl das Kleinkindalter als auch die Adoleszenz sind aus unterschiedlichen Gründen ungünstig. Es gelte, den Zeitpunkt zu finden, zu dem das Kind am ehesten damit umgehen kann, der aber eben auch der Möglichkeit und Bereitschaft der Adoptiveltern am ehesten entspricht. Ich würde ergänzen, dass das Gespräch mit dem Kind über die Adoption auch besser als ein fortlaufender Dialog auf dem jeweiligen Entwicklungsstand und in Abstimmung mit den Interessen und Fragen des Kindes verstanden werden kann. Derzeit überwiegt die Auffassung, den Kindern eher früh zu sagen, dass sie adoptiert sind. Das ist in der heutigen von Diversität geprägten Gesellschaft, wo die Verbindung zwischen der genetischen und der sozialen Herkunft zunehmend gelockert wird und die Genealogie in der Adoption längst nicht die komplizierteste ist, wie wir auch heute gehört haben, unter Umständen vielleicht auch leichter geworden. Hilfreich ist es in jedem Fall, wenn die Adoptiveltern in sich eine realistische, aber doch positiv gefärbte Repräsentanz der abgebenden biologischen Mutter pflegen und bewahren können, auf welche das Kind später symbolisch zurückgreifen kann. Das Positive wird sich hier zumindest darauf beziehen können, dass die biologische Mutter als Mutter der Geburt das Kind zur Welt gebracht und damit die Adoption ermöglicht hat. Es geht hier also auch um einen Aspekt von Dankbarkeit als Gegenpol zu möglichem Neid auf die Fähigkeiten der Mutter der Geburt. Mit anderen Worten erhebt sich die Frage, ob und welches Bild das heranwachsende Adoptivkind von seiner biologischen Mutter in der Psyche der Adoptiveltern vorfindet. Dies könnte man auch als eine Form von Triangulierung beschreiben, die man analog sehen kann zu der Frage, wie zum Beispiel ein abwesender Vater in der Psyche der Mutter repräsentiert ist. Die radikale psychische Neuordnung im Jugendalter unter dem Einfluss der Hormone führt bei Adoptivkindern zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der biologischen Herkunft. Der Körper als manchmal einziges Band zu den biologischen Eltern tritt in den Vordergrund und kann Quelle für Verunsicherung und Konflikte sein. Und die meisten Jugendlichen begeben sich in der einen oder anderen Form auf die Suche nach ihren Wurzeln, vielleicht auch ganz konkret auf die Suche nach ihren biologischen Eltern. Ein älterer Jugendlicher erzählte mir, dass er im Zimmer der Adoptiveltern gestöbert und Unterlagen über seine Adoption im Kleinkindalter in einem anderen Land gefunden hatte. Er wusste von seiner Nationalität und nahm sich auch eine Freundin, die aus seinem Land kam. In den Therapiestunden war er intensiv mit seinem Äußeren und mit seiner Wirkung auf andere befasst, zeigte aber andererseits ganz große Unsicherheit über seine innere Welt. Anfangs fragte er mich zum Beispiel öfters, wie wirke ich? Wirke ich glücklich? Anstatt von seinen Gefühlen zu reden, so als ob er sich selbst und seine Gefühle nicht im Klaren sein könnte. Große Sorgen machte er sich auch, von seinen Adoptiveltern verlassen zu werden, indem sie pflegebedürftig würden oder auch sterben könnten. Nun möchte ich zusammenfassen. Nach Jean Laplanches allgemeiner Verführungstheorie sind alle Menschen als Kinder den kompromisshaft vermittelten und aus deren Unbewussten stammenden rätselhaften Botschaften der Erwachsenen ausgesetzt, welche sie nachträglich übersetzen müssen und aus deren unverdaulichen Resten zugleich die Grundlage für das jeweils individuelle sexuelle Unbewusste geschafft wird. Der Titel meines Vortrags beschreibt etwas anderes, für das sich mir gleichwohl der Begriff der rätselhaften Antworten aufgedrängt hat. Wie ich ausführte, werden Inhalte von Adoptiveltern dem Kind schon vor oder am Beginn seiner sprachlichen Entwicklung vermittelt und von diesen in Verbindung oft mit der sogenannten Adoptionslegende oder dem offiziellen Mythos, wieso es adoptiert wurde, nachträglich interpretiert. Diese ambivalenten Inhalte stellen auch die Kristallisationskerne für die von Betty Jean Lifton sogenannte Gespenster in der Adoptivfamilie dar und wirken vor allem auch in der Kollusion mit bewussten, vorbewussten und unbewussten Vorstellungen der Adoptiveltern tendenziell desintegrativ. Für die Fragen, die Adoptivkinder erst später in der Entwicklung stellen, haben sie also bereits vielfach Antworten erhalten. Die präverbalen Botschaften haben sich mit den sprachlichen Mitteilungen und späteren Erfahrungen zu etwas legiert, aus dem das Adoptivkind sich, auch in Verbindung mit seinem Unbewussten, fortlaufend einen Reim macht. Hier ist nicht unwesentlich, wie gut es den Adoptiveltern gelungen ist, die Geschichte der Adoption in ihre Psyche zu integrieren und ihren Adoptivkind zu dem auch für sie passenden Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Die definitive Überarbeitung und Integration in die Persönlichkeit des adoptierten Adoleszenten mit seinem erwachsenen sexuellen Körper stellt schließlich noch eine weitere Herausforderung dar, die oft begleitet ist von der konkreten Suche nach den eigenen Wurzeln. In einer zweiten Klasse Gymnasium, das ist eine Geschichte, die ich aus dem privaten Umkreis erfahren habe, haben die Kinder den Auftrag, in den Geschichtsunterricht einen Gegenstand mitzubringen und der Klasse eine Geschichte dazu zu erzählen. Ein Mädchen hat einen Schnuller mitgenommen und erzählt. Das ist der einzige Gegenstand, den mir meine Mutter gegeben hat. Ich bin nämlich adoptiert. Diese kleine Begebenheit könnte als Andeutung stehen für das, was Adoptierten helfen kann. Ein mit positiven Gefühlen angereichertes Bild der Mutter, der Geburt, die verantwortlich ist für ihr auf die Welt kommen und das ihnen von den Adoptiveltern als Startpunkt zu ihrer Reise auf der Suche nach Identität und Wurzeln mitgegeben wird. Danke. Okay.